Ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier bei euch sein kann. Ich habe festgestellt, es ist schon etwas länger als ein Jahr her, aber einigermaßen den einen oder anderen erkenne ich noch wieder. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ich gerade diesen Abschnitt aus dem Kolosserbrief für das Erntedankfest ausgesucht habe. Ist jetzt kein typischer Erntedank-Predigtext. Aber es hat mehrere Gründe, aber einen unter anderem auch deswegen, weil der Apostel Paulus mit diesem Wort antwortet auf die Probleme, die in dieser Gemeinde in Kolosse da sind, und diese Probleme drehen sich auch um einen falschen Umgang mit den geschöpflichen Gaben. Also das, was ihr da gehört habt, diese lasst euch nicht einfangen durch Philosophie, durch leeren Trug, gegründet auf Menschen. Da ist, das kann man aus dem Zusammenhang ganz gut sehen, da ist von Gedankenphilosophien die Rede, die auf, ja, zu einem guten Teil auf den Wirkungen der Naturmächte, aber auch den Wirkungen der geistigen Mächte hinter den Naturmächten zurückgeht. Und man kann sagen, der Apostel Paulus hat sich überlegt, wie muss er von Gott her darauf reagieren, wenn Menschen auch mit den geschöpflichen Gaben, mit der sichtbaren Welt, falsch umgehen. Und seine Antwort heißt: Ich muss ihnen Christus predigen. Christus muss in die Mitte ihres Lebens. Christus muss in ihr Herz hinein. Die Erkenntnis Christi ist es, die uns auch hilft, mit den geschöpflichen Gaben richtig umzugehen. Ich aktualisiere das einfach mal. Wenn Sie diesen wunderbaren Tisch anschauen, dann kann ich Ihnen sagen, so gut wie nichts, was da drauf ist, ist natürlich gewachsen. Nun, wenn Sie sich die Sachen hier anschauen, die hier draufstehen, die sind alle durch Eingriff von Menschen so, wie sie da sind. Ich habe schon wieder meine Kohlsaison eröffnet, weil ich sehr gerne Kohl esse. Aber vielleicht wissen Sie, dass alle Kohlsorten, die wir haben, die wir hier in Deutschland im Supermarkt kaufen, samt und sonders alle gezüchtet sind, und zwar aus einer Urkohlsorte. Diese Urkohlsorte kann man in Deutschland nicht mehr kaufen. In England könnten Sie die noch kriegen, da gibt es sie auch noch im Supermarkt, hier nicht mehr. Aber hier essen Sie Rotkohl und Weißkohl und Rosenkohl und Brokkoli und Blumenkohl und Spitzkohl, habe ich da gesehen, und so weiter. Alles Züchtungen aus einer einzigen Kohlsorte. Mal hat man an den Blüten rumgezüchtet, mal hat man an den Wurzeln rumgezüchtet und so weiter. Alles aus einem, können Sie nicht glauben, ne? Aber es ist so, dass auch hier vorne das Gras da, was Sie da sehen, ne? Sie denken wahrscheinlich, das ist Getreide. Ist es auch. Aber das ist gezüchtetes Gras. Also das, was Sie mit Ihrem Rasenmäher hinter Ihrem Grundstück, auf Ihrem Grundstück irgendwo abmähen. Das sind Grassorten, die aber so von Menschenhand gezüchtet sind, dass wir so wunderbares Getreide haben. Übrigens mit Erträgen, die natürlich auch viel, 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 viel höher sind als etwa zur Zeit von Paulus oder von Jesus. Jetzt sagt uns das moderne Denken, wir sollten alle im Einklang mit der Natur leben. Was das genau bedeuten soll, das wird meistens nicht so genau verraten. Nur, das Problem ist, dass dieses Denken im Einklang mit der Natur zu leben, Das ist gegen Gottes Wort. Und übrigens auch etwas, was, wenn man es konsequent machen würde, uns ins Unglück treiben würde. Denn wir müssen sagen, Gott hat tatsächlich die Schöpfung uns gegeben und wir sollen über sie herrschen. Wir sollen sie beherrschen, zum Beispiel eben im Züchten von all diesen schönen Dingen, kommt das zum Ausdruck. Ich glaube, hier liegen die Bananen, die sind noch ziemlich genauso, da haben die Menschen noch nicht so viel dran gezüchtet. Aber ansonsten, was Sie da alles liegen sehen, ist so, wie es da ist, alles durch Züchtung. Sie können praktisch nichts mehr im Supermarkt kaufen, was einfach natürlich gewachsen ist. Und wenn Sie dann in unseren Wald gehen, dann sollte Ihnen auch klar sein, natürlich gibt es keinen natürlichen Wald mehr in Deutschland. Es ist alles von Menschen angepflanzt. Es gibt überhaupt in Deutschland nur noch 2, 3 kleine Gebiete, die echte Urwälder sind. Ansonsten alles von Menschen gemacht. Die Natur, natürlich haben wir die Bäume nicht gemacht, die hat Gott geschaffen. Aber ansonsten ist alles angepflanzt, gezüchtet. Und das ist auch was Gutes, oder? Aber woher wissen wir das, dass es was Gutes ist? Sollten wir nicht einfach die Natur in Frieden lassen und sie soll einfach wachsen, wie sie will? Das wäre doch das Richtige, oder? Im Einklang mit der Natur lassen Sie das einfach in Ihrem Garten. Sie können da auch ein paar Salatsamen hinsäen, das können Sie schon machen, aber ansonsten alles schön im Einklang mit der Natur wachsen lassen. Jeder weiß, dass das nicht geht. Natürlich geht das, aber dann werden Sie keinen Salat ernten und Sie werden keine Erdbeeren sich aus Ihrem Garten holen und so weiter und so weiter. Das hat uns Gott gegeben, dass wir in der rechten Weise mit dieser Schöpfung umgehen. Und das geschieht über Jahrhunderte. Natürlich geschieht es, ist das auch mit Sünde verbunden. Und deswegen gibt es dort auch Dinge, die negativ sind. Ja, auch mit der Züchtung und so weiter. Man könnte jetzt auch die negativen Seiten sehen. Aber warum rede ich davon? Nun, der Apostel Paulus ist der Überzeugung, dass wenn wir die richtige Haltung auch zu den geschaffenen Dingen haben wollen und die richtige Dankbarkeit, dann brauchen wir, ich nenne sie jetzt mal eine christliche Dankbarkeit, die aus und der Erkenntnis des Christus kommt. Denn, können Sie alles im Kolosserbrief nachlesen, ne? Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles ist vor ihm und besteht alles in ihm. Ja? Also der Apostel Paulus macht deutlich, diese geschaffene Welt und die geschöpflichen Gaben, für die wir am Erntedank danken, warum sind die da? Sie sind durch Christus da, sie sind um Christi willen da und zu seiner Ehre da. Gott hätte das auch anders machen können. Ja? Also, keine Ahnung, er hätte uns auch mit, wie hieß das früher, Astronautennahrung. Heute heißt das, glaube ich, anders. Ne? Da haben das ja die Marathonläufer und die Spitzensportler auch. Ne? Also man hat dann irgendwie so eine Tüte, wo alles drin ist. Und dann, man braucht nicht so ein schönes Essen, so ein vielfältiges Essen. Man kann auch einfach, ne, die nötigen Nährstoffe sich zuführen und fertig. Aber Gott hat es offensichtlich anders gewollt. Und Gottes Wort sagt, das alles ist um Christus willen. Alles wegen ihm. Alles. Natürlich, wir selber auch. Denn wir haben ja gehört, die ganze Fülle der Gottheit ist in Christus leiblich auf dieser Erde gewesen. Und das ging natürlich nur, weil sich Gott schon vor der Schöpfung überlegt hat, ja, wie wollen wir denn den Menschen machen? Wir machen ihn so, Psalm 8 sagt, nur wenig niedriger als Gott. Wir machen ihn so, dass der ewige Sohn, der Christus, Mensch werden konnte und göttliche Fülle an sich tragen, in Menschengestalt. Aber so hat Gott auch die ganze Schöpfung gemacht. Sie ist in Christus natürlich das absolute Ebenbild, aber er hat auch andere Elemente seines Charakters, seines Wollens und seines Wesens abgebildet in die Schöpfung hinein. Die Schöpfung ist nicht so, dass wir das auf Gott übertragen haben, sondern Gott hat sein Wesen, seine Wesenshaltung hineingegeben. Und das sehen wir dann auch gleich, wenn wir uns Dinge anschauen. Zum Beispiel etwas, ein Lieblingswort des Apostels Paulus ist überreich. Überreich. Das ist ein seltsames Wort, aber es soll heißen, wir sind nicht nur reich gemacht, sondern wir sind bei Gott noch mehr als reich beschenkt. Immer überreich. Übrigens, das können wir in diesem Jahr auch wieder an unseren Früchten sehen und an den Bäumen, was sie da alles abwerfen. Das ist natürlich viel zu viel. Viel mehr, als wir brauchen können. Viel mehr, als wir essen können. Ich habe gehört, einige Bauern überlegen ernsthaft, ob sie die Kartoffeln überhaupt aus der Erde holen. Weil es so viele sind und inzwischen auch die Preise natürlich für die Kartoffeln entsprechend niedrig sind, dass sie wahrscheinlich nicht werden verkaufen können und dass sie sie jetzt dann rausholen und einlagern und so weiter und am Ende sie dann doch irgendwie umkommen, dann überlegen sie, ach, dann lassen wir sie als Dünger in der Erde. Überreich ist aber etwas, was zum Wesen Gottes gehört. Gott ist nicht nur reich, der ist überreich. Und er hat deswegen auch gewollt, ja, dass wir nicht nur darben. Das ist übrigens auch ein Thema hier, direkt im Anschluss an unseren Abschnitt, ja, wo es darum geht, dass da einige Leute sagen, ja, das sollst du nicht kosten und da nicht zu viel von essen und hier musst du aufpassen und so weiter. Also alle Formen von, man nennt das im Allgemeinen Askese. Ich will nicht sagen, dass nicht Verzicht auch was Gutes sein kann. Ja? Keine Frage, und zur rechten Zeit ist alles, hat das auch seinen Sinn. Aber Gott hat offensichtlich mit Absicht viel und gerne gegeben und der Apostel Paulus, das ist doch alles dazu geschaffen, dass man es verzehrt, dass man es isst. Und wie heißt es im anderen Brief? Mit Danksagung. Mit Danksagung. Dann hat man die richtige Haltung. Nun, wenn wir das Thema der Dankbarkeit uns anschauen, dann stellen wir noch etwas fest, denn auch die Dankbarkeit ist irgendwie modern geworden. Ich habe vor, ja, es sind auch schon wieder ein paar Monate her, an einer Verteidigung einer Promotion an einer Universität teilgenommen. Also ich hatte nur den Promoventen auch mit begleitet, insofern war ich da eingeladen. Aber eine der Prüferinnen, eine Theologieprofessorin, die hat so für sich so eine Theologie der Dankbarkeit entwickelt. Aber wenn man sich diese Theologie anschaut, dann fragt man sich, was gehört denn eigentlich zur Dankbarkeit? Eigentlich doch ein Adressaten des Dankes. Ne? Also dem ich meinen Dank sage, dem ich den Dank bringe. Das fehlt aber da. Da ist Dankbarkeit so eine Art Lebensgefühl. So wie man es übrigens auch aus der sogenannten Achtsamkeitsphilosophie kennt. Da sagt man, ihr Menschen, ihr lebt alle besser und ihr fühlt euch besser, wenn ihr mit Dankbarkeit durch das Leben geht. Ihr braucht auch niemanden, dem ihr danken könnt. Ihr sollt nur so ein Gefühl der Dankbarkeit. Ja, ich bin beschenkt und ich bin dankbar. Die Bibel würde sagen, was würde die sagen? Ja, sie würde sagen, das ist überhaupt gar keine richtige Dankbarkeit. Hans-Markus Enzensberger, der hat vor Jahren schon mal so ein Gedicht gemacht, in dem er auch seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt für dies und das und eine ganze Menge aufzählt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat dann irgendwie für seine Leibesfülle auch gedankt. Ist auch ganz egal. Aber überschrieben hat er dieses Gedicht dann am Ende zurück an den Absender, Empfänger unbekannt. Also, no, er drückt irgendwie seine Dankbarkeit aus, aber er weiß nicht, wem er diese Dankbarkeit geben soll. Und wo kommt die dann wieder hin? Am Ende zu uns Menschen. Und dann wird diese Dankbarkeit wozu führen? Zu Selbstverliebtheit? Zu Formen der Selbstvergötterung vielleicht sogar? Weil wir nicht den kennen, dem wir eigentlich dankbar sein sollen. Und deswegen legt der Apostel Paulus hier so viel Wert darauf, dass wir den rechten Dank, also die wirkliche, die christliche Dankbarkeit, sage ich mal, brauchen. Und diese christliche Dankbarkeit, die ist bestimmt davon, dass wir Christus, Jesus Christus, in der Mitte unseres Lebens haben. Wir könnten sogar sagen, wir können nicht richtig dankbar sein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt auch durchaus eine, ich sage jetzt mal, allgemeine Dankbarkeit Gott gegenüber, auch von Menschen, die Christus noch nicht kennen. Aber die wirkliche, die christliche Dankbarkeit, das ist die, die aus der Erkenntnis Christi kommt und von der Erkenntnis Christi lebt. Nun hängt das zusammen. Denken Sie am Psalm 50. Ja? Wer Dank opfert, der preiset mich, sagt Gott. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Ja, also da macht Gott auch wieder deutlicher, dieser Dank, okay, der muss eine Adresse haben. Wohin geht der? Findet er die richtige Adresse, den wahren Gott, dann wird dieser Dank in Verbindung mit dem Heil, mit der Rettung in Christus stehen. Wir können das nicht voneinander trennen, wenn wir als Christen von Dank, selbst von Erntedank reden. Von daher, schauen wir uns einmal an, was der Apostel hier sagt. Ich will wenigstens ein paar Dinge unterstreichen, die so wichtig sind. Denn die Geschenke, die Gott uns gibt, den Reichtum, den er uns schenkt, den haben wir richtig oder den nehmen wir in der rechten Weise an, wenn Christus die Mitte unseres Lebens wird. Ist er das nicht, beten wir nicht Gott durch Christus an, dann werden wir diese Geschenke, die Gott uns macht, diese überreichen Geschenke, und er lässt ja seine Sonne auch scheinen über Böse und lässt regnen auch für Ungerechte. Das sagt ja Christus ganz klar, da macht Gott keinen Unterschied. Er ist da ganz großzügig. Aber diese Geschenke in einer falschen Weise zu nehmen, heißt, sie werden uns zu Götzen. Wir erwarten von den Dingen etwas, was uns Gott nur selber geben kann und uns durch Christus geben will. Deswegen ist rechte, soll ich sagen, Erntedankbarkeit eigentlich auch eine Anbetung von Christus. So, und jetzt müssen wir sehen, die Geschenke, die Gott uns also macht, die hängen zusammen, die sind verbunden, ja, die sind in gewisser Weise abhängig von der rechten Verehrung Christi. Wie drückt der Apostel Paulus das hier aus? Ne? Er sagt, ich bin leiblich abwesend, im Geist bin ich bei euch, ich sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Und wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt, so lebt in ihm und seid in ihm verwurzelt. Lebt in ihm, lebt mit ihm, lebt durch ihn. Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt, schaut euch die Geschenke an und seht die Geschenke in dem Zusammenhang, dass ihr Jesus Christus empfangen habt. Er wurde euch geschenkt. Das ist das größte Geschenk, was Gott uns macht. Schauen Sie den Erntedanktisch an. Aber dann schauen Sie das Kreuz zusammen damit an und sehen, das größte Geschenk, was mir gemacht wurde, ist Jesus Christus. Ja, Paulus drückt das auch im Römerbrief so aus. Ne? Er sagt, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit ihm nicht alles schenken. Und deswegen erkenne ich erstmal, Christus ist mir geschenkt. Ist das nicht etwas Großes? Dass ich sagen kann, mein Jesus, mein Herr Jesus. Schön, ja? Übrigens, er sagt ja auch, du bist mein Kind geworden. Oder er nennt uns seine Geschwister, seine Brüder. Also er ist uns geschenkt, wir gehören zu ihm. Und wir freuen uns darüber, dass wir das sagen können. Ich habe vorgestern die Predigt auf einer diamantenen Hochzeit halten dürfen und dann denkt man auch daran. Ne? Da sitzt also ein Ehepaar, so frisch und gut erhalten wie ihr zwei hier. Ne? Aber die können schon so lange sagen, ne? Mein Mann, meine Frau. Schrecklich, oder? Oder schön? Nun, der moderne Mensch sagt, es ist furchtbar. Er sagt, ich kann doch nicht sagen, dass das mein... Nein, wir wollen in Unabhängigkeit voneinander bleiben. Wir heiraten zwar aus praktischen Erwägungen oder ich weiß nicht was, aber meine Frau, mein Mann, ist das nicht besitzergreifend? Und dann müssen wir verstehen, nein, das ist es nicht. Sondern das Geschenk auch anzunehmen, auch zu sagen, mein, das bedeutet etwas. Man muss das Geschenk annehmen können. Und übrigens, da geht ja auch etwas daraus hervor, ja? Wenn ich sage, meine Frau, dann geht daraus auch für mich hervor, dass ich auch eine Verantwortung habe, oder? Mao hatte mal die Idee und hat gesagt, naja, die Fahrräder gehören doch sowieso allen. Die Chinesen, die sind schon lange vor uns gerne Fahrrad gefahren. Übrigens auch ohne Fahrradwege, aber das ging da ganz gut. Jedenfalls hat er dann gesagt, der Privatbesitz von Fahrrädern wird abgeschafft. Die Fahrräder gehören in Zukunft allen. Sehr praktisch. Nur man sieht irgendwo ein Fahrrad stehen, man steigt auf, fährt sein Stückchen, stellt es wieder hin und dann kann es jemand anders nehmen Und so hat man gedacht, naja, irgendwo steht immer ein Fahrrad und du kannst immer rumfahren. Ist das heute noch so in China? Nein. Es wurde schon, ich weiß nicht, im zweiten Jahr abgeschafft. Weil was ist passiert? Genau. Ja, es standen überall Fahrräder rum, aber keiner konnte damit fahren, weil man musste erstmal aufpumpen, flicken, man musste erstmal den Sattel reparieren, die Kette wieder aufwerfen und ich weiß nicht was alles. Und dann konnte man fahren. Ja? Es hat nicht lange gedauert, da gab es überall Fahrräder und alle waren verkommen. Und deswegen muss man sagen, Herrenlosigkeit ist nichts Gutes. Herrenlosigkeit ist nichts Gutes. Wir brauchen einen Herrn, aber wir brauchen natürlich einen guten Herrn. Und wenn ich sagen kann, das ist mein Gott, das ist mein Herr, aber ich habe einen wunderbaren Herrn. Ja, der bestimmt über mich, der fordert sogar was von mir. Aber er sagt doch, es ist nicht zu schwer, was ich von euch will. Ich lege euch keine überschwere Last auf. Ja klar, natürlich habt ihr auch ein Kreuz zu tragen und ein Joch auf euch zu nehmen. Aber keine Angst, ich trage euch auch dabei. Ja? Mein Herr. Ganz wunderbar, wenn man das sagen kann. Paulus geht hier weiter. Er sagt, ihr seid eingewurzelt. Auch das ist ein schönes Bild, natürlich auch eins, was zur Ernte Dank ganz gut passt, denn das macht uns deutlich, wir wissen, woher unsere Nahrung, unser Lebenssaft eigentlich kommt. Was macht das Tiefe meines Lebens eigentlich aus? Woher kommt das? Und da sagt Paulus, eingewurzelt in Christus. Das heißt, deine Kraft, dein Lebenssaft kommt aus Christus. Wenn es woanders herkommt, ist die Gefahr ziemlich groß, dass der Saft vergiftet ist. Wenn du in Christus eingewurzelt bist, dann hast du den rechten Lebenssaft. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Lebensfreude aus Christus kommt, dann ist das etwas anders, als wenn deine Lebensfreude, soll ich sagen, aus der Völlerei alleine kommt, aus, dass ich viel besitze. Ist das unsere Lebensfreude? Nein, sondern die Lebensfreude muss gespeist sein aus etwas anderem. Aber dann kommt auch die richtige tiefe Freude an den geschöpflichen Gaben. Das gehört zusammen. Aber man kann die Dinge nicht umkehren. Weil dann werden noch so schöne Dinge, die man alle hat, die werden einem alle bitter. Sie werden einem am Ende faul und zum Schaden. Wie auch immer. Du brauchst den richtigen Boden, eingewurzelt in Christus, zu wissen, daher kommt alles, das bestimmt alles. Paulus geht weiter in diesem Bild. Nur ihr seid eingebaut, ihr seid gegründet auf Christus und in Christus. Und da müssen wir wieder sehen, was ist das Herrliches, ja? Wir sind ein Teil aufgebaut an dem ewigen Tempel Christus. Petrus sagt das, ihr seid lebendige Steine eingebaut. Und jetzt wird mir klar, ja, wer bin ich eigentlich? Bin etwas, weil ich Teil an Christus, an seinem Leib der Gemeinde bin, weil ich auf diesem Fundament stehe. Was ist das einzige Fundament unseres Lebens? Christus. Und jetzt hat mein ganzes Leben eine Farbe, einen Sinn, ein Ziel dadurch, dass ich eingebaut bin. Passt uns nicht, oder? Wollen wir ganz freie Menschen bleiben? So frei eben wie, keine Ahnung, da hinterm Haus, ne, wie so ein Stein, der irgendwo auf dem Bauplatz auf dem Haufen liegt, ja? Oder will man, um in diesem Bild zu bleiben, ein Stein sein, der eingebaut ist, der seinen Platz hat, der gebraucht wird auch von dem Herrn, eingebaut? Das ist ein ganz wichtiger Sinn. Und noch etwas, was der Apostel Paulus hier sagt, ne? Bevor er dann sagt, okay, das ist die Grundlage und jetzt seid reichlich dankbar. Er sagt nämlich, und nun seid auch fest in dem Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und dieses, soll ich sagen, bestätigt werden im Glauben, eine Gewissheit im Glauben zu haben, das ist auch etwas, was zu diesem, ja, zu Christus zu gehören, ganz wesentlich dazugehört. Mein Glaube, natürlich habe ich auch mal Zweifel und so, das ist nicht die Frage, aber es geht hier darum, dass der christliche Glaube bei allem ein gewisser Glaube ist, der Gewissheit hat. Die Bibel macht an anderen Stellen deutlich, Paulus auch, das ist ein Wunder des Heiligen Geistes, dass er das tut an unserem Herzen, dass wir solche Gewissheit haben. Aber das ist ein ganz wesentliches Element unseres Glaubens. Betrachten wir jetzt würde ein Hindu das hier alles anschauen, dann hätte er keine Gewissheit seines Glaubens. Warum nicht? Nun, er könnte sich zum Beispiel fragen, könnte es sein, wenn ich jetzt hier in irgendeine dieser Früchte hineinbeiße, dass da vielleicht irgendein Gott drin ist, ein Gott da drin wohnt, dem ich irgendein Leid zufüge, wenn ich jetzt diese Frucht esse? Sollte ich vielleicht dann doch lieber nicht essen, oder? Die Frage, wie gehe ich mit den Dingen um, weil mache ich es falsch, ne, dann könnte ich mir den Zorn der Götter oder beziehungsweise dann könnte mein Karma schlecht werden oder wie auch immer, ja? Da sehen Sie, das beeinflusst natürlich das Verhältnis zu den geschaffenen Dingen. Wenn ich die Gewissheit des Glaubens in Christus habe, dann weiß ich ganz genau, was ich esse und trinke. Das schafft meine Rettung nicht. Das raubt sie mir auch nicht. Ja, Jesus hat das gesagt, nun macht euch doch klar, es ist doch so, was ihr esst, ne, das geht oben rein und dann kommt es unten wieder raus in die Grube, also ins Toilettenhäuschen. Je nachdem, was ihr auch immer habt, so ein Plumpsklo hat auch seinen Sinn. Naja, aber das, was das wirkliche Verhältnis zu Gott, was den Menschen böse oder gut macht, das ist das, was in seinem Herzen ist. Und die Frage ist eben, kann ich in der Gewissheit des Glaubens leben, dann kann ich mit den geschöpflichen Gaben ganz anders umgehen, ohne Sorge. Ich kann einfach Gott danken. Es ist alles geheiligt durch Dankbarkeit. Denn ich weiß, meine Rettung, das Wesentliche für mein Verhältnis zu Gott, kommt nicht durch die geschöpflichen Gaben. Das ist alles durch Christus getan. Natürlich durch den Christus, der in dieser Schöpfung lebte, der Mensch geworden ist, der am Kreuz gestorben ist. Kein geistiges Prinzip. Nein, er, der lebt und in der Geschichte gewirkt hat. Aber diese Gewissheit des Glaubens, die schenkt mir nun Freude, Freiheit. Diese Gewissheit des Glaubens, die gibt es so auch im Islam nicht. Denn da bleibt Allah immer frei. Der kann also noch am Schluss den Muslim, der ganz treu versucht hat, nach den 5 Säulen des Islam zu leben und so weiter, sagen, nö, kommst doch nicht ins Paradies. Und er kann auch den, der ein ganz verlottertes Leben hat, ins Paradies reinnehmen. Es gibt keine Gewissheit. Und ich habe ab und zu Besuch von Muslimen und auch von einem, der immer mal kommt und dann sagt, ja, heute Nacht habe ich mal wieder nicht geschlafen, weil ich Angst habe. Wie werde ich vor Gott einmal dastehen? Ich weiß es nicht. Und ob ich jemals bestehen kann. Es tut mir immer gut, wenn ich mit dir rede, dann kann ich mal wieder eine Woche schlafen. Wir haben ein ganz anderes, vielleicht ist uns das gar nicht bewusst, ja? Wir haben ein ganz anderes Verhältnis, leben in dieser Schöpfung durch Christus. Ein anderes Verhältnis zu all den geschöpflichen Gaben, auch für alles, was wir bei Leibesleben tun. Und ich springe ein bisschen, es ist euch vielleicht klar, dass ich hier nicht jeden Vers genau auslegen kann, aber ich möchte hier noch ein bisschen im Thema bleiben und deutlich machen, dass Paulus in einem zweiten Schritt, also ne, mit Christus verbunden und seid dankbar. Das kommt daraus. Ne? Aber jetzt reicht ihm das noch nicht, sondern er geht noch ein Stückchen weiter und er sagt, schaut mal an, ihr seid Teilhaber der göttlichen Fülle in Christus geworden. Und das ist jetzt was ganz Großes, aber verstehen können wir das am besten, wenn wir uns klar machen, dass der Mensch vom Sündenfall an sein wollte wie Gott. Warum will der Mensch sein wie Gott? Na, weil er dann Gott nicht mehr braucht. Ist ja klar, ne? Oder keine Ahnung, jedenfalls nicht mehr wesentlich braucht. Nur so ein bisschen fromm ist alles ganz schön, ne? Aber dass mein ganzes Wesen, Sein und Leben alles von Gott kommt und ich in jedem Augenblick von ihm abhängig bin, das will der Mensch nicht. Er will sein wie Gott. Und ist dann auch dazu verurteilt, zu sein wie Gott. Natürlich sind wir nie Gott. Das ist ja vollkommen klar. Aber dieses ständige Streben danach, das sein wollen wie Gott, das führt letztlich zu all den vielen Sünden, dass ein Mensch meint, er dürfe das Leben eines anderen nehmen, seinen Besitz rauben. Wer hat dir dieses Recht gegeben? Na, wenn du Gott bist, dann kannst du dir dieses Recht nehmen. Ne? Wer hat dir das Recht gegeben zu lügen? Na, wenn du Gott bist, dann darfst du lügen, oder? Dabei hat Gott selbst sich das verboten. Er könnte lügen. Übrigens sagt der Islam das ja auch. Ne? Also Allah ist so allmächtig, dass der auch der beste Lügner ist. Keiner kann besser lügen als er. Ist ein bisschen verrückt, aber in der Logik ist das richtig. Nun, unser Gott hat gesagt, nein, darauf verzichte ich. Ich könnte zwar noch besser lügen als ihr alle zusammen, aber das tue ich nicht. Ich sage euch die Wahrheit und ich stehe zu meinem Wort. Ihr könnt euch darauf verlassen. So, der Mensch will also sein wie Gott. Und jetzt macht Gott etwas und sagt, in Christus schenke ich dir das. Du wirst Teilhaber an der göttlichen Fülle. Uiuiuiui. Wusstet ihr das? Dass ihr Teilhaber an der göttlichen Fülle seid. Nun sind wir jetzt Gott. Wir sind nicht Gott. Aber wir sind so eng durch Christus mit ihm verbunden, dass uns nichts fehlt. Nichts. Mächte und Gewalten, was können die gegen uns tun? Nicht, weil wir so mächtig sind, ja, sondern weil wir durch die Liebe mit Christus verbunden sind. Und deswegen, selbst wenn Engel und Mächte und Gewalten, selbst wenn Tod und Teufel aufstehen, die haben nicht mehr das letzte Wort über uns. Wir haben also das alles in Christus. Und das ist etwas Herrliches. Durch die Verbundenheit mit Christus sind wir ganz reich geworden. Das kommt übrigens auch darin zum Ausdruck, dass wir Christen heißen. Das ist ja ein ziemlich starkes Stück, ja, ne? Dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, uns Christen zu nennen. Das war ja nicht von Anfang an so. Ja? Nach dem Christus sind wir benannt. Ihr seid alle Christusse? Ja, ihr seid Christusse. Also Christus heißt ja Gesalbte. Ne? Gesalbt, sogar mit seinem Heiligen Geist. Oder wie Paulus das hier sagt, das ist das Geheimnis Christus in euch. Der hat Wohnung genommen in euch. Der wohnt durch sein Wort und seinen Geist in euren Herzen. Ihr seid jetzt Christen. Und das wiederum macht uns jetzt klar, ja, reißen wir jetzt die geschöpflichen Gaben an uns? Nein, wir sind uns immer klar, es ist alles geschenkt. Alles geschenkt. Und wir sind beschenkt. Und der Herr hat jederzeit das Recht, uns das auch wieder zu nehmen. Und manchmal tut er es auch, um uns zu erinnern, dass alles geschenkt ist, weil wir neigen natürlich dazu, das zu vergessen. Aber diesen Gott zu haben in Jesus Christus, das macht uns überreich und setzt uns in Ewigkeit, ja, über die Engel. Sagt Paulus mal im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr da auch noch über den Engeln steht? Wenig niedriger als Gott. Und jetzt haben wir, und damit will ich Schluss machen, jetzt haben wir eine ganze Menge Anzahlungen auf diese herrlichen Geschenke, denn die sind ja noch nicht alle offenbar. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Christen, aber es muss noch offenbar werden, ja? Es muss noch erscheinen in der ganzen Herrlichkeit. Wir kommen uns jetzt manchmal ärmlich vor. Wir sind gar nicht arm. Wir sind ja mit Christus gestorben, begraben, aber wir sind mit Christus auch schon auferstanden. Wir leben ewig. Unser ewiges Leben hat schon längst angefangen. Wir sind schon überreich beschenkt, aber man sieht die ganze Herrlichkeit noch nicht strahlen. Aber Gott hat uns Anzahlungen darauf gegeben und der Apostel Paulus spricht davon und er sagt, eine dieser Anzahlungen ist, wir sind von unserer Schuld hier freigesprochen. Die Sünde ist vergeben. Warum sagt Paulus nicht, die Anzahlung besteht darin, dass ihr, keine Ahnung, eine riesen Kornkammer habt? Dass, keine Ahnung, euer Bankkonto überfließt und ihr schon gar nicht mehr hin wisst mit dem Geld. Hier gibt es Ideen, also für Missionsopfer und so. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr mit eurem Geld tun sollt, das Reich Gottes kann da immer noch ein bisschen was davon gebrauchen. Aber wäre nicht das die richtige Anzahlung? Nein, sagt der Apostel Paulus. Das, was uns wirklich die größte Anzahlung ist, ist, dein Schuldbrief ist ans Kreuz geheftet. Deine Schuld trennt dich nicht mehr von Gott. Es ist aus lauter Gnade alles vergeben. Du darfst es nehmen und du darfst dich daran freuen. Du bist ein Kind Gottes durch Christus geworden. Und das Zweite, was er hier nennt, ist auch, und da sind wir wieder da, er sagt, ihr seid nicht mehr Spielball der Mächte und Kräfte dieser Welt. Ja, er drückt das hier so aus, ne? Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das ist ein Bild von den römischen Siegeszügen, die, wenn die Armee irgendwo einen Sieg errungen hatte, dann war das ja noch nicht so mit Internet und mit Drohne oben drüber, sodass man dann sehen konnte, ach wie herrlich, was die alles besiegt haben. Deswegen, wenn dann die Armee zurückkam nach Rom, dann war es so, die haben erstmal vor der Stadt ein Lager gemacht, haben die Badewannen ausgepackt und haben sich also alle hübsch gemacht, haben ihre Uniformen wieder geflickt und sich richtig schick rausgeputzt, ordentlich Parfum genommen, dass sie auch gut riechen und so weiter, nicht nach Tod und Gewalt. Und dann sind sie in einem Triumphzug in die Stadt eingezogen. Und dabei haben sie dann eben auch ihre Beute vorgezeigt. Und sie haben Gefangene mitgebracht, die dann natürlich ordentlich gefesselt in Ketten und so weiter. Übrigens auch mal einige Germanen hier so aus dem Hessischen sind da auch. Die Thusnelda zum Beispiel war dabei. Aber ach, das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich ein andermal. Nein, und jetzt sagt Paulus in diesem Bild: So hat es Christus gemacht. Ja? Und er hat die Mächte und Gewalten besiegt, als er vom Tod auferstanden ist. Er hat sie gefangen geführt und euch ganz klar gemacht, ihr seid nicht mehr in der Gewalt dieser Mächte. Und ihr sollt und müsst euch ihnen auch nicht beugen, sondern beugt euch Gott und seinem Christus. Und dann werdet ihr auch das richtige Verhältnis zu der geschaffenen Wirklichkeit und zu den geschöpflichen Gaben haben. Denn beides ist eng miteinander verbunden und kann nicht getrennt werden. Also, verwurzelt in Christus, beschenkt mit göttlicher Fülle. Das ist die richtige Grundlage für den gesunden Umgang und für die echte Dankbarkeit, für die wahre christliche Dankbarkeit für die geschöpflichen Gaben. Amen.